Sie hören den ersten Teil des Artikels Antarktis, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 2. Dezember 2005. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Dieser Artikel behandelt die allgemeine geografische Bedeutung von Antarktis. Für den Begriff in der Pflanzengeographie siehe Antarktis in Klammern Florenreich. Die Antarktis, wörtlich Gegenarktis, umfasst die um den Südpol gelegenen Land- und Meeresgebiete. Als mathematisch-astronomische Zone wird sie durch den südlichen Polarkreis begrenzt und reicht somit bis 66 Grad 33 Minuten südlicher Breite. Als geografische Grenze gilt die antarktische Konvergenz bei etwa 50 Grad südlicher Breite, wo das kalte antarktische unter das wärmere subtropische Oberflächenwasser absinkt. Im Zentrum der Region liegt der Kontinent Antarktika, auch Südkontinent genannt, für den jedoch unkorrekterweise meist selbst die Bezeichnung Antarktis verwendet wird. Die Antarktis wurde ab 1820 von verschiedenen Forschern und Seefahrern erschlossen. 1958 wird im Antarktisvertrag der politische Status der Antarktis geregelt. Geographie. Übersicht. Die Antarktis als astronomische Zone umfasst 21,2 Millionen Quadratkilometer. Die physisch-geografische Region ist 52 Millionen Quadratkilometer groß. Antarktika ist mit fast 13,2 Millionen Quadratkilometer etwa 2,7 Millionen Quadratkilometer größer als Europa. Die genaue Größe ist nicht bekannt, da sich unter dem Schelfeis Wasser befindet. Man unterteilt den Kontinent in einen West- und einen wesentlich größeren Ostteil. Das höchste Gebirge ist das 5140 Meter hohe Winson-Massiv mit dem Mount Winson im Westen. Mitunter werden auch 4897 Meter angegeben. Der tiefste Punkt ist mit 2538 Meter unter dem Meeresspiegel der subglaziale, unter dem Eis liegende, Bentley-Graben im Ostteil der Antarktis. Abgesehen von vielen kleinen Inseln ist der nächstgelegene Punkt eines anderen Kontinents Feuerland an der Südspitze Südamerikas, danach das Kap der Guten Hoffnung, Tasmanien und Neuseeland. Aufteilung, alphabetisch sortiert. Die Antarktis ist in mehrere große Gebiete, Meere und Schelfs unterteilt. Landschaften, Gebirge und Hochländer. Adelieland, amerikanisches Hochland, Antarktische Halbinsel, Antarktische Hochsee, Grahamland, Palmerland, Birdland, siehe Mary Birdland, Coastland, Running Maud Land, Edith Rowan Land, Ellsworth Land, Enderby Land, Kaiser Wilhelm II. Land mit Gausberg, Königin Maud Land, Mary Birdland, McMurdo Sound, Neuschwabenland, Polarplateau, Princess Elizabeth Land, Prince Charles Mountains, Transantarktisches Gebirge, Victoria Land und Wilkes Land. Inselwelt. Einige Inseln vor der Küste der Antarktis bzw. im Südpolarmeer. Alexander der Erste Insel, Belney Insel, Berkner Insel, Elephant Island, Ross Insel, Südgeorgien, südliche Orkney-Inseln, südliche Shetland-Inseln. Gletscher. In den Randgebieten der Antarktis bewegen sich ihre Eismassen im Rahmen von zahlreichen Gletschern in Richtung der Küste des Arktischen Ozeans. Dazu zählen Lambert-Gletscher, längster und größter Gletscher der Erde, und der Bardmore-Gletscher. Schelfe. Im Bereich der Küsten der Antarktis, also unter anderem in den Buchten des Südpolarmeers, befinden sich die Eismassen der Schelfe, die unter anderem von den Gletschern gespeist werden. Dazu zählen Emery Shelf Ice, Filchner Ronne Shelf Ice, Larsen Shelf Ice, Reeser Larsen Shelf Ice, Ross Shelf Ice. Meere. Die Antarktis ist umgeben von südlichen Ozeanen. Amundsensee, Bellingshausensee, Davissee, Rossmeer, Weddell Meer. Ein Kontinent unter dem Eis. Das auffälligste Merkmal des antarktischen Kontinents ist die fast völlige Vereisung. Rund 90% des irdischen Eises und 75% der weltweiten Süßwasserreserven sind in der bis zu 4500 Meter dicken Eisdecke enthalten. Im antarktischen Winter erstrecken sich die Schelfeisgebiete weit ins Meer, die Eisdecke erstreckt sich dabei auf ein Gebiet von bis zu 30 Millionen Quadratkilometern. Nur etwa 280.000 Quadratkilometer des Kontinents sind eisfrei, was etwa 2,4% der Gesamtfläche entspricht. Die mächtigsten Eisschichten liegen im Adélie Land, im Ostteil. Nur etwa 400 Meter von der Küste entfernt befindet sich ein tiefer subglazialer Graben, über dessen Grund sich das Eis 4776 Meter erhebt. Die dünnsten Eisschichten findet man über dem bis zu 3500 Meter hohen subglazialen Gebirgen im Inneren des Kontinents. Eisberge. Typisch für die Antarktis sind gigantische Tafeleisberge, die regelmäßig vom Schelfeis abbrechen, kalben und auf dem Meer treiben, tausende Kilometer zurücklegen können. Es kann mehrere Jahre dauern, bis ein großer Eisberg vollständig geschmolzen ist. Allerdings kann ein großer Eisberg leicht in mehrere kleine auseinanderbrechen, zum Beispiel durch differenzielle Meeresströmungen. Diese Langlebigkeit großer Eisberge lieferte auch die Grundlage futuristischer Vorhaben, Eisberge als Süßwasserspeicher mit Schleppern etwa nach Afrika zu transportieren. Am 30. April 1894 wurde mitten im Atlantischen Ozean bei 26 Grad 30 Minuten südlicher Breite, 25 Grad 40 Minuten westlicher Länge, südöstlich von Trindade, ein Eisberg gesichtet. Es war die nördlichste Position eines antarktischen Eisberges, die je aufgezeichnet wurde. Siehe hierzu auch A38 und B15. Erdgeschichtliche Entwicklung. Die Landflächen der Antarktis waren von mehr als 170 Millionen Jahren Teil der Landmasse des Großkontinents Gondwana und befanden sich in der Nähe des Äquators. Nach dem Auseinanderbrechen von Gondwana infolge der Kontinentaldrift wurde die Antarktis langsam nach Süden bewegt. Während der Kontinent zu Beginn des Tertiärs vor ca. 65 Millionen Jahren noch tropisch bis subtropisch war und zu dem Zeitpunkt noch mit dem australischen Kontinent eine gemeinsame Landmasse bildete, kam es infolge der Drift Richtung Süden zu einer fortschreitenden Abkühlung. Vor etwa 30 Millionen Jahren hatte sich der Kontinent dem Pol bereits so weit genähert, dass es erste nennenswerte Eisfelder gab. Vor ca. 25 Millionen Jahren, an der Wende der erdgeschichtlichen Epoche vom Oligozän und Miozän, befand infolge der Öffnung der Drake-Passage zwischen der Antarktis und Südamerika und der dadurch ausgelösten Bindung des Zirkumpolarstroms eine verstärkte Vereisung, welche die bis dahin den Kontinent bedeckenden Wälder verdrängte, aber erst seit etwa 5 Millionen Jahren ist der Kontinent von einem dicken Eispanzer nahezu vollständig bedeckt. Klima. Der antarktische Kontinent ist in aller Hinsicht ein klimatischer Extremfall. Von allen Erdteilen ist er der kälteste. Die inländische Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei minus 55 Grad Celsius. Die Monatsmitteltemperaturen variieren aufgrund der Tageslänge. In der Polarnacht, im antarktischen Winter scheint die Sonne gar nicht, im antarktischen Sommer hingegen 24 Stunden am Tag. Auf dem Polarplateau zwischen minus 40 und minus 68 Grad Celsius, an der Küste zwischen ca. minus 18 Grad Celsius im Juni und einigen Grad über Null im wärmsten Monat Januar. Die tiefste jemals auf der Erde in der freien Natur gemessene Temperatur betrug minus 89,2 Grad Celsius und wurde am 21. Juli 1983 von der sowjetischen Wostok-Station auf dem Polarplateau, das häufig auch als Zentralplateau bezeichnet wird, aufgezeichnet. Der Niederschlagärmste. In der Regel handelt es sich bei den antarktischen Niederschlägen um Schnee. Im Jahresdurchschnitt sind es etwas über 40 Liter pro Quadratmeter im Inneren des Erdteils. Nach rein niederschlagsorientierten Definitionen sind also diese Gebiete eine Wüste, und zwar die größte Wüste der Welt. Zur Küste hin nimmt der Schneefall jedoch deutlich zu. Der windigste. Die Pollage und die vom Polarplateau zur Küste hin wehenden konstanten Fallwinde wirken bestimmend nicht nur auf den Kontinent selbst, sondern auch auf das angrenzende Polarmeer. Im Juli 1972 wurde bei der Dumont-Durville-Station eine Windgeschwindigkeit von 327 km/h, das entspricht 91 Metern pro Sekunde, gemessen. Trotz der großen Kälte finden sich in der Antarktis eisfreie Zonen wie die Bunga-Oase. Flora und Fauna. Die Antarktis ist umgeben von einer riesigen Packeiszone, in der sich eines der üppigsten Ökosysteme der Welt entwickelt hat. In den Meeren wimmelt es von riesigen Schwärmen antarktischen Krills, Euphausia superba und andere. Dieser Krill bildet den Beginn der Nahrungskette für die zahlreichen Meeres- und Landtiere wie Fische, Wale, Kalmare, Seelöwen, Seehunde, Pinguine und zahlreiche Meeresvögel. Auf dem antarktischen Packeis brüten zwei Pinguinarten, der Kaiserpinguin und der Adelie-Pinguin. Zu den auf dem antarktischen Kontinent brütenden Vögeln zählen jedoch auch 19 flugfähige Vogelarten, wie beispielsweise der Königsalbatros sowie der Schneesturmvogel und der Silbersturmvogel, die beide zum Teil 100 Kilometer landeinwärts auf den auf dem antarktischen Kontinent liegenden Bergen brüten, die eisfrei hervorragen. Unter den Robben, die in der Antarktis an Land gehen, sind vor allem die Weddellrobbe, der Krabbenfresser und der Seeleopard erwähnenswert. Im Sommer kommen noch mehr als 100 Millionen Zugvögel hinzu, die auf dem Packeis und den vorgelagerten Inseln brüten. Es wurde abgeschätzt, dass allein die Wale des südlichen Ozeans etwa 55 Millionen Tonnen Tintenfische fressen. Das entspricht etwa 3/4 der Menge des Fischfangs der weltweiten Fischereiflotten. Im Gegensatz zum vielfältigen Leben in den Ozeanen und an den Schelfeisrändern erscheinen die wenigen eisfreien Regionen, die auch als antarktische Oasen bezeichnet werden und die sich im Innern der Antarktis befinden, öde und leer, da hier kaum höher entwickelte Lebensformen vorgefunden werden. Stattdessen werden diese Gebiete vorwiegend von Mikroorganismen, Moosen und Flechten sowie einigen wirbellosen Tieren bevölkert. In der gesamten Antarktis gibt es nur zwei Blütenpflanzen, die antarktische Schmiele, die Champsia antarctica, und das Nelkengewächs antarktische Perlwurz, Colobanthus quintensis. Durch den Menschen eingeschleppt wurden jedoch auch der kriechende Hahnenfuß, die Wassersegge, die Rispengräser Poa annua und Poa pratensis sowie die Vogelmiere. Das größte dauerhaft landlebende Tier der Antarktis ist eine 12 mm große flügellose Zuckmückenart namens Belgica antarctica. Neben diversen Algen wurden mittlerweile mehr als 200 Flechtenarten, mehr als 100 Arten von Moosen und Lebermoosen sowie etwa 30 Makrofungi gefunden. Die Antarktis bildet ein eigenes Florenreich, das antarktische Florenreich. Es umfasst die Südinsel Neuseelands, den südwestlichen Teil Patagoniens und den antarktischen Kontinent und beherbergt 13 unterschiedliche Pflanzengattungen, wie zum Beispiel die Südbuche Notaphagus, Gunera oder Fuchsia, von denen die meisten allerdings nicht in der Antarktis selbst beheimatet sind. Artenvielfalt am Meeresboden. Auch der Meeresboden der Antarktis ist von einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen bevölkert, vergleichbar mit der Vielfalt tropischer Riffe. Einige der Tiere sind schon hunderte von Jahren alt, was zuerst darauf schließen lässt, dass der antarktische Meerboden in diesen Zeiträumen nie größeren Veränderungen unterzogen war. Aber die Eisberge des antarktischen Eisschilds, die jährlich aufbrechen und sich mit gewaltiger Kraft ins Meer schieben, pflügen den Meeresboden um. Mindestens 5% des Kontinentalsockels sind durch diesen Vorgang vernarbt. Dies bedeutet eine durchaus große Veränderung für die lokalen Lebensformen. Rutscht ein Eisberg ins Meer, gleitet er oft bis zu 1 Kilometer über glatte Flächen, ohne im Grund stecken zu bleiben. Auf seinem Weg zieht er lange Gräben im Boden, bis er an eine Erhebung zum Stehen kommt, die deshalb auch Eisbergfriedhof genannt wird. Bei diesem Prozess und dem anschließenden Schmelzen wird dieser Bereich des Meeresbodens für Jahre geschädigt. Die Wiederbesiedlung des durchzogenen Bereichs beginnen Fische, gefolgt von Seesternen und Seeigeln. Mit der Rückkehr von Glasschwämmen als letzte Pioniere stellt sich nach Jahrzehnten wieder ein Gleichgewicht ein. Dieser Vorgang wiederholt sich zum Beispiel am Eisbergfriedhof des südöstlichen Weddellmeeres ungefähr alle 35 Jahre, im Bereich des Kontinentalsockels alle 230 Jahre. Obwohl die Eisberge auf kurze Sicht eine Katastrophe für die Flora und Fauna des Meeres sind, sorgen sie auf lange Sicht für eine größere Artenvielfalt, da nach jedem Durchpflügen auch andere Spezies die Gegend neu besiedeln und sich weiterentwickeln. Bevölkerung: Die Antarktis hat keine eigene Bevölkerung im eigentlichen Sinne. In den über 80 Forschungsstationen leben jedoch im Sommer ca. 4000 und im Winter ca. 1000 Menschen, wobei die genaue Anzahl stark variiert. Allein auf der größten Station, McMurdo, leben im Juli 2005, also mitten im antarktischen Winter, 79 Frauen und 162 Männer. In der Antarktis wurden mindestens 3 Kinder geboren. 1978 ein argentinischer Junge und 1986/87 in der chilenischen Station ein Junge und ein Mädchen. Forschungsstationen. Hauptartikel: Forschungsstationen in der Antarktis. Im südlichen Bereich innerhalb des 60. Breitengrades existieren nach Angaben von ConMap 82 Forschungsstationen. Davon sind 37 Stationen ganzjährig und 36 Stationen nur in den Sommermonaten im Einsatz. Hervorzuheben sind hierbei die US-amerikanischen Stationen Palmer und McMurdo, deren Häfen die logistische Grundlage der meisten Aktivitäten in der Antarktis bilden, sowie die Amundsen-Scott-Südpolstation und aus deutscher Sicht die Neumeyer-Station. Forschung: Die gegenwärtigen Aktivitäten in der Antarktis liegen zum großen Teil in der Forschung. Der Grund hierfür liegt in den einzigartigen Möglichkeiten, die die Antarktis in vielen Forschungsbereichen bietet. Aufgrund der hohen Kosten durch die Abgeschiedenheit des Kontinents und des hierdurch entstehenden logistischen Aufwands konzentriert man die Forschungen allerdings meist auf Forschungsbereiche, in denen der Standort Antarktis entweder zwingend erforderlich ist, wie zum Beispiel biologische und geologische Forschungen, oder für die bessere Bedingungen herrschen als an anderen Orten auf der Erde, wie zum Beispiel astrophysikalische oder aerodynamische Forschungen. Da bisher noch nicht absehbar ist, wie die Nutzung des antarktischen Kontinents in der Zukunft aussehen wird, bekräftigen viele Nationen durch ihre Präsenz mit wissenschaftlichen Stationen ihre gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüche auf die Ressourcen des Kontinents. Siehe unter Politik. Astrophysik. Hauptartikel: Geschichte der Astrophysik in der Antarktis. Im Laufe des 20. Jahrhunderts erkannte man die Möglichkeiten, die die Antarktis für astrophysikalische Untersuchungen bietet. 1912 entdeckte Frank Bickerton, ein Mitglied der Mawson-Expedition, zufällig den ersten Meteoriten in der Antarktis. Seit 1969 wird systematisch nach Meteoriten gesucht, da die Antarktis-Meteoriten sehr gut konserviert sind und nur geringe Verwitterungsspuren zeigen. Seit den 1950ern werden Detektoren für kosmische Strahlung betrieben. Seit den 1980ern untersucht und nutzt man den Standort auch vermehrt für die Infrarot-, Submillimeter-, Radio- und Neutrino-Astronomie. Biologie. Die Antarktis beherbergt Ökosysteme, die einzigartig auf der Erde sind. Zu einem liegen sehr extreme Umweltbedingungen vor, zum anderen ist die Region, durch Ersteres bedingt, noch weitgehend frei von menschlichen Einflüssen. Ein ungewöhnliches und zugleich sehr einfaches Ökosystem liegt in den Trockentälern nahe der McMurdo-Station vor, das vorwiegend von Mikroorganismen, Moosen und Flechten und einigen wirbellosen Tieren bevölkert wird. Durch die wenigen vorkommenden Organismen können die Zusammenhänge und gegenseitigen Beziehungen sowie ihre Anpassung an die extremen Lebensbedingungen sehr umfassend untersucht werden. Überraschenderweise stellte man fest, dass sich das Leben nicht nur auf die wenigen eisfreien Regionen beschränkt, sondern auch an unerwarteten Stellen nachgewiesen werden kann. In den Trockentälern wurden zum Beispiel Algen und Flechten gefunden, die innerhalb von Sandsteinfelsen leben. Selbst in den Weiten des antarktischen Eispanzers wurden in kleineren Eisspalten und Schmelzwasserseen auf den Gletschern verschiedene Algen und andere Organismen gefunden. Im Gegensatz zum Land ist der Ozean reich an Leben. Hier interessiert die Forscher vor allem die Anpassung der Organismen an die niedrigen Temperaturen. Geologie. Über die gesamte antarktische Halbinsel zieht sich ein Gürtel von immer noch aktiven Vulkanen, darunter der fast 3800 Meter hohe Mount Erebus. Antarktika setzt sich aus zwei Kontinentalplatten zusammen, der flächenmäßig weitaus größeren antarktischen Platte, die heute größtenteils von der Inlandeisplatte bedeckt ist, und einer kleineren, die hauptsächlich den westlichen Teil des Kontinents und die antarktische Halbinsel einnimmt. Die intensive Untersuchung der Seymour-Inseln am Ausläufer der Halbinsel ergab reichhaltige Fossilienfunde, die auf gemäßigtere Zonen hinweisen. Diese Funde belegen, dass sich die Erdteile im Laufe der Zeit verschoben haben und stützen damit Alfred Wegeners Modell der Kontinentaldrift. Siehe auch Abschnitt Erdgeschichtliche Entwicklung. Glaziologie. Der antarktische Eisschild bedeckt nahezu den gesamten Kontinent und enthält etwa 75% der Süßwasserreserven der Erde. Die Glaziologie untersucht die Struktur, die Geschichte und die interne Dynamik des Eispanzers. Das Ziel der Untersuchung liegt im Verständnis der zukünftigen Entwicklung der Antarktis und des Einflusses möglicher Veränderungen auf das Weltklima. Die wichtigsten Erkenntnisse werden hierbei aus der Untersuchung von Eisbohrkernen gewonnen. Klimatologie. Die von den Glaziologen gewonnenen Eisbohrkerne bilden auch für die Klimatologen eine wichtige Informationsquelle, da aus ihren Zusammensetzungen und ihren Schichtaufbauten Rückschlüsse über die Klimageschichte der Erde gezogen werden können. Diese Eisarchive reichen weiter in die Erdgeschichte zurück als an jedem anderen Ort der Erde. Zugleich liefern sie komplementäre Informationen zu den Eisbohrkernen der Nordhalbkugel, wie zum Beispiel aus Grönland, da durch die große räumliche Distanz der Probenentnahme regionale Unterschiede identifiziert werden können. Weiterführende Informationen zu einem Klimaforschungsprojekt findet man im Artikel des Cape Roberts Bohrprojekts. Medizin. Das Personal der Antarktisstation wird nach strengen medizinischen und psychologischen Kriterien ausgewählt, da die Stationen meist über längere Zeit von der Außenwelt isoliert sind. Die medizinische und psychologische Beobachtung der Wissenschaftler bietet einzigartige Möglichkeiten, unter anderem zur Untersuchung des Einflusses des Tag-Nacht-Rhythmus, der Ernährung und des psychischen Wohlbefindens von kleinen Gruppen unter hohem Stress. Meteorologie. Die Antarktis spielt für das Wetter der Südhalbkugel eine wichtige Rolle. Deshalb werden auf dem Kontinent umfangreiche meteorologische Untersuchungen durchgeführt. Diese Untersuchungen werden seit den 1950ern an die Anrainerstaaten weitergegeben, da sie eine große Bedeutung in der Wettervorhersage einnehmen. Auch aeronomische Untersuchungen, das heißt Untersuchungen der höheren Schichten der Erdatmosphäre, vor allem der Stratosphäre, haben im ausgehenden 20. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen. Den Schwerpunkt bilden hier Forschungen über das Ozonloch, das 1985 erstmals nachgewiesen werden konnte. Ozeanographie. Der südliche Ozean untergliedert sich in seiner Tiefenstruktur in drei Bereiche: das antarktische Oberflächenwasser, das zirkumpolare Tiefenwasser und eine darunterliegende stationäre Schicht. Im Bereich des Kontinentalschelfs sind hingegen nur zwei Bereiche unterscheidbar. Über einer leicht modifizierten Schicht des zirkumpolaren Tiefenwassers liegt eine Schicht Schelfwasser. Das zirkumpolare Tiefenwasser ist in das weltumspannende Zirkulationssystem der Ozeane eingebunden, sodass der Region eine große Rolle im globalen Wärmehaushalt zukommt. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die vertikalen Zirkulationsströme, die einen Austausch zwischen dem Tiefen- und Oberflächenwasser bewirken. Dies führt dazu, dass zu einem das Tiefenwasser durch Wärmeabgabe an die viel kältere Atmosphäre abkühlt, zum anderen aber auch mit Kohlendioxid und Sauerstoff aus der Luft angereichert wird. Etwa 1500 Kilometer vor den Küsten findet man mit der antarktischen Konvergenz eine stabile Strömung, den antarktischen Zirkumpolarstrom, die den Kontinent ostwärts umspült. Diese Strömung trennt das kalte antarktische Wasser von den wärmeren nördlicheren Ozeanen und sorgt dadurch für eine effektive Wärmeisolation der Antarktis, die wesentlich zu den extrem niedrigen Temperaturen des Kontinents beiträgt. Sie hörten den ersten Teil des Artikels Antarktis, gelesen von Daniel Scharlach mit dem Benutzernamen Daniels am 2.12.2005. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/antarktis. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels kann über den dortigen Link Version/Autoren abgerufen werden